Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Stell dir vor, du wirst über Jahre hinweg belästigt. Es fängt mit scheinbar harmlosen Anrufen an. Am anderen Ende der Leitung hörst du eine Stimme. Du kennst sie nicht. Manchmal ist die Stimme verstellt. Manchmal flüstert sie etwas. Manchmal sagt sie aber auch gar nichts. Alles, was du hörst, sind schwere, bedrückende Atemgeräusche. Manchmal hörst du aber auch einfach nur Stille.
Aus den unheimlichen Anrufen, die auch nach 7 Jahren nicht abreißen wollen, werden irgendwann Taten. Jemand beobachtet dich. Du spürst das. Und dann siehst du es auch. Jemand lungert vor deinem Haus herum. Du findest Zettel mit drohenden Botschaften vor deiner Haustür. Bilder mit obszönen Inhalten. Eingeschlagene Fenster. Bis sich jemand sogar Zutritt zu deinem Heiligsten verschafft. Deinen privaten Räumen, die doch eigentlich ein Safe Space für dich sind.
Du änderst deinen Namen, ziehst mehrmals um. Aber nichts hilft. Die Kette der Unheimlichkeiten reißt einfach nicht ab. Du hast mittlerweile Todesangst. Tote Tiere, die du in deinem Garten findest, spitzen deine Ängste nur noch weiter zu.
Dir bleibt wirklich nichts erspart. Neben Stalking, Belästigungen, Vandalismus und Einbrüchen kommen irgendwann sogar körperliche Angriffe dazu.
Das erste Mal findet dich eine Freundin benommen auf deinem Grundstück liegen. Du wurdest von hinten angegriffen. Ein anderes Mal liegst du halb bewusstlos auf dem Boden deines Wohnzimmers. Ein Zettel mit einer unmissverständlichen Botschaft neben dir. Dort steht: Jetzt musst du sterben.
Du meldest der Polizei in all den Jahren um die 100 Vorfälle. So viel Leid und Angst, die du tagtäglich erleben musst. Die Polizei wird zwar aktiv und ermittelt in alle Richtungen, aber sie können niemanden stellen. Nie. In all den Jahren nicht. Es gibt keine einzige heiße Spur.
Und dann passiert wieder etwas. Etwas, das dein Leben für immer verändern wird. Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Und willkommen im neuen Jahr, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht.
Yes, Happy New Year. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner unseres Adventsrätsels. Die wurden jetzt nämlich ausgelost. Und für alle, die das Rätsel nicht lösen konnten oder vielleicht auch gar nicht mitgemacht haben, möchten wir jetzt noch kurz alles auflösen. Und zwar haben wir in der ersten Folge die Wörter unter und mir versteckt. In der zweiten die Wörter in, die und vertrautes. In der dritten Folge lauert, mir und doch. Und in der letzten Folge die zwei Wörter Gefahr und passiert. Übrigens konntet ihr auch auf Instagram, auf den Bildern, die wir gepostet haben, ein bisschen heranzoomen und dann habt ihr die Wörter vielleicht auch entdeckt. So, aber jetzt der spannende Part. Welcher Satz ist denn dabei zustande gekommen? Denn ihr musstet die Wörter noch in eine richtige Reihenfolge bringen. Also, unser Rätselsatz lautete: Unter mir passiert Vertrautes, doch in mir lauert die Gefahr. Was könnte das sein? Kurzer Moment der Überlegung. Unser Lösungswort lautet Mistel. Und zwar Mistel deswegen, weil man sich unter einer Mistel oder einem Mistelzweig küsst, also hier passiert Vertrautes. Und obwohl Misteln auch als Heilpflanze genutzt werden, sind die aber bei übermäßigem Verzehr giftig. Ihr könnt uns gerne mal bei Instagram schreiben oder bei Spotify in den Kommentaren, wie euch diese 4 Folgen gefallen haben und ob wir nächstes Jahr nochmal so ein Adventsrätsel machen sollen. Da sind wir super gespannt drauf. Ja, und genauso ausgedacht wie die 4 Adventsfolgen, die wir gemacht haben, so klingt auch das Intro zur heutigen Folge. Nach all den Fällen, die wir schon in der Schwarzen Akte besprochen haben, da könnten wir meinen, alles irgendwie schon einmal gehört zu haben. Aber der heutige Fall, der reiht sich da auf jeden Fall nicht ein. Denn so eine krasse Geschichte hatten wir auch noch nicht. Also es ist wirklich unglaublich, was Cindy, so heißt die Frau, die das tatsächlich erlebt hat, erleiden musste. Es ist wirklich absurd, was da in diesen 7 Jahren alles zusammengekommen ist. Und genau das möchten wir euch in dieser Folge erzählen. Aber zuerst sollt ihr Cindy mal ein bisschen besser kennenlernen.
Cindy wird am 12. Juni 1944 als Cynthia Elizabeth Heck in Oliver, British Columbia, im Westen von Kanada geboren. Als die unheimlichen Telefonanrufe starten, ist sie 38 Jahre alt. Ihre Mutter Tilly ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder. Cindy hat drei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern. Ihr Vater Otto war Oberst der Royal Canadian Air Force und arbeitet danach als Englischlehrer.
In ihren Teenagerjahren zieht die Familie ins über 4000 Kilometer entfernte Ottawa im Osten des Landes, der Hauptstadt Kanadas. Ihr müsstet für diese Strecke quasi 40 Stunden nonstop mit dem Auto durchfahren. Dort besucht Cindy die Highschool. Mit 18 Jahren beginnt sie 1962 eine Ausbildung als Krankenschwester in Vancouver. Sie zieht also wieder zurück in den Westen Kanadas. Ihre Familie zieht in dieser Zeit nach Europa, nach Frankreich, denn ihr Vater ist hier wieder bei der Air Force stationiert. Cindy besucht sie dort auch mal.
Cindy wächst zu einer attraktiven jungen Frau heran. Sie hat blondes, langes Haar, das sie voluminös föhnt, typisch für die Zeit. Mit 21 Jahren lernt sie einen Mann namens Roy kennen, einen südafrikanischen Psychiater. Sie verliebt sich in den 18 Jahre älteren Mann. Und dann geht alles ganz schnell. Ein gutes Jahr später läuten nämlich bereits die Hochzeitsglocken. Die beiden heiraten am 9. Dezember 1966. Cindy ist jetzt 22 Jahre alt. Im selben Jahr schließt sie auch ihre Ausbildung als Krankenschwester ab.
Cindys Eltern Tilly und Otto sind aber eher skeptisch, was die Ehe der beiden betrifft. Ihnen gefällt es nämlich nicht, dass Roy so viel älter ist als ihre Tochter. Vater Otto findet da auch ziemlich deutliche Worte, denn Roy würde Cindys Naivität und Leichtgläubigkeit ausnutzen, sagt er.
Die beiden aber sind glücklich. Roy findet liebevolle Worte für seine Frau und beschreibt sie als herzlich und fürsorglich. So schreibt es die Vancouver Sun. Cindys Freundin Marion reiht sich ein und beschreibt sie als geduldig, humorvoll und aufrichtig. Cindy ist eine Frau mit breitem Lächeln im Gesicht, die sich hingebungsvoll vor allem um Kinder mit Beeinträchtigungen kümmert. Nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitet sie 9 Jahre lang als Kinderkrankenschwester im Vancouver General Hospital. Roy arbeitet ebenfalls hier in diesem Krankenhaus.
Im April 1975, da ist Cindy 31 Jahre alt, übernimmt sie den Job als Teamkoordinatorin im Blenheim House in Vancouver. Das ist eine Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder. Hier wird sie für weitere 12 Jahre arbeiten. Ihr Kollegium schätzt sie besonders für ihre Kompetenz und für ihre Professionalität.
Im Juli 1982 allerdings ziehen die ersten dunklen Wolken auf, von denen Cindy niemals hätte ahnen können, in welch stürmischen Gewitter alles noch enden wird. Cindy und Roy beschließen, nach fast 18 gemeinsamen Jahren von nun an getrennte Wege zu gehen. Da ist sie 38. Laut Roy haben sich die beiden einfach auseinandergelebt. Cindy hat ihre Zeit lieber im Garten verbracht. Roy zieht es raus aufs Wasser zum Segeln. Die Scheidung wird aber erst gute 3 Jahre später, also Ende 1985, durch sein. Die beiden haben keine gemeinsamen Kinder.
Werbung. Werbung Ende.
Ein paar Monate, nachdem sich Cindy und Roy getrennt haben, da bekommt Cindy den ersten merkwürdigen Telefonanruf. Es ist der 7. Oktober 1982. 4 Tage später, am 11. Oktober, dann der 2. Anruf. Sie hebt den Hörer ab und hört laute Atemgeräusche am anderen Ende der Leitung. Vielleicht hat sie die 2 ersten Anrufe ja noch als blöden Streich abgetan, aber spätestens der 3. Anruf ist alles andere als witzig. Dieses Mal flüstert die Stimme bedrohlich: "Eines Nachts werde ich dich kriegen, Cindy." Cindy kennt diese Stimme nicht.
Und die gruselige Anrufserie geht weiter. Beim nächsten Mal hört Cindy die Worte: "Du verdammte Schlampe, ich werde dich kriegen." Oder auch: "Du glaubst also, wenn du die Polizei rufst, bist du sicher? Warte, ich habe meinen Reißverschluss offen. Ich spreche mit meinem pochenden..."
Das Ende dieses Satzes hört Cindy schon gar nicht mehr, denn da hat sie bereits aufgelegt.
Am 14. Oktober, eine Woche nach dem ersten Anruf, nehmen die Belästigungen eine neue Dimension an. Cindy meldet der Polizei, dass sie jemanden in ihrem Garten gehört hat. Jemand, der die Glühbirnen auf ihrer Veranda zerstört hat. Anrufe sind ja das eine, aber Jetzt ist die ihr unbekannte Person ziemlich nah herangekommen.
Einen Tag später meldet Cindy der Polizei einen weiteren Vandalismusvorfall. Dieses Mal hat jemand einen Stein durch ihr Fenster geworfen. Wiederum 4 Tage später ist jemand sogar in ihr Haus eingebrochen und hat dort ein Kissen zerschnitten auf ihrem Bett zurückgelassen.
Wer könnte ihr sowas antun? Wer hätte Interesse daran, Cindy solche Angst einzujagen? Der Polizist Patrick McBride, der sich um Cindys Anzeigen kümmert, vermutet eine gewisse Person hinter diesen Belästigungen. Und zwar Cindys Noch-Ehemann Roy, von dem sie ja gerade getrennt lebt.
Roy weist natürlich alle Vorwürfe zurück. Cindy selbst macht eher widersprüchliche Aussagen hinsichtlich ihres Ex-Mannes. Sie sagt den Beamten, dass sie nicht glaubt, dass Roy irgendwas damit zu tun hat und sie quälen würde. Ihren Freunden und Kollegen erzählt sie aber was ganz anderes. Denn Roy soll während ihrer Ehe Cindy gegenüber gewalttätig gewesen sein und sie misshandelt haben. Warum erzählt Cindy hier 2 unterschiedliche Versionen?
Am 20. Oktober, einen Tag nach dem Einbruch in Cindys Haus, bemerken die Untermieter ihres Souterrains etwas Merkwürdiges. Die haben nämlich im Stockwerk über sich, also in Cindys Wohnräumen, seltsame Geräusche gehört. Von Cindy selbst können die nicht kommen, denn sie war da längst auf dem Weg zur Arbeit.
Doch trotz dieser schrecklichen Situation geht Cindys Leben irgendwie weiter. Sie geht sogar noch im selben Jahr eine Beziehung zu einem neuen Mann ein. Und dessen Namen habt ihr heute schon mal gehört. Und zwar mit dem Polizisten Patrick McBride, der in ihrem Anliegen ja auch ermittelt. Der zieht Ende Oktober bei ihr ein und erwischt nur ein paar Tage später einen Mann, der an einer Gasse hinter dem Haus im Auto herumlungert. Dieser Mann ist Roy. Roy behauptet, dass er nur versucht habe, Cindys angeblichen Stalker auf frischer Tat zu ertappen. Die Scheidung von Roy ist zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht durch.
Einmal ist Patrick selbst zu Hause, als ein weiterer unheimlicher Anruf bei Cindy eingeht. Das ist Mitte November 1982, also gute 1,5 Monate, nachdem die Belästigungen angefangen haben. Der Anrufer sagt jedoch kein Wort. Nur wenig später findet Cindy einen Zettel, der an die Windschutzscheibe ihres Autos geklemmt wurde. Sie muss in dem Moment schon gewusst haben, dass das nichts Gutes bedeutet. Sie faltet den Zettel auf und erblickt darauf das Bild einer Leiche, die von einem Laken zugedeckt wird.
Doch der ganze Horror ist noch lange nicht vorbei. Ende November stellen Cindy und Patrick fest, dass die Telefonleitungen außerhalb des Hauses gekappt wurden. Warum? Damit sie im Notfall keine Hilfe herbeirufen können? Die ganze Situation scheint die frische Liebe zwischen Cindy und Patrick zu sehr zu belasten, denn nur nach ein paar gemeinsamen Wochen ist schon wieder Schluss und Patrick zieht Anfang Dezember schon wieder aus. Kann man ja auch irgendwie verstehen, oder? Die beiden treffen sich anschließend noch für eine Weile weiter und nur eine Woche vor Weihnachten, da entdeckt Cindy vor ihrem Haus einen weiteren Zettel. Sie liest die harmlos wirkenden Zeilen, nämlich frohe Weihnachten, die so gar nicht zu dem Foto passen, das beiliegt, denn auf dem Foto meint Cindy eine Frau zu erkennen, deren Kehle aufgeschlitzt wurde.
Cindy bekommt weitere Nachrichten, die sich in Drohbriefe wandeln. Zettel, die mit ausgeschnittenen Buchstaben beklebt sind, wie man sie von Erpresserschreiben aus Filmen kennt. Da stehen Drohungen wie »Soon, Cindy«, also »Bald, Cindy« oder »I see you«, »Ich sehe dich«. Wir haben euch Fotos dieser Drohbriefe in den Shownotes verlinkt. Eine Arbeitskollegin und Freundin von Cindy, nämlich Agnes, wird später in einer Fernsehsendung erzählen, dass Cindy Todesangst hatte. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ich kann das komplett verstehen. Zu dem Zeitpunkt wäre ich schon absolut paranoid gewesen, hätte alles irgendwie mit versteckten Kameras zugepflastert. Aber ich bin ehrlich, in den 80ern funktioniert das natürlich nicht so gut.
Ja, und leider fängt das neue Jahr, also 1983, dann noch dramatischer an, als das Jahr zuvor geendet ist. Eine neue Dimension an Angst, die Cindys Leben noch stärker beeinflussen wird. Am 27. Januar 83 schaut Freundin Agnes bei Cindy zu Hause vorbei. Agnes klopft also an die Haustür, aber nichts passiert. Niemand öffnet. Agnes versucht also, irgendwie eine logische Erklärung dafür zu finden. Vielleicht ist Cindy ja in der Badewanne, denn sie lässt sich gerne mal ein Bad ein und gerade nach den belastenden Wochen braucht Cindy ja unbedingt mal ein bisschen Entspannung.
Agnes Gedankengang wird von einem Geräusch unterbrochen, das sie im Garten hört. Sie läuft einmal ums Haus herum und erblickt dort eine Person, die zusammengekrümmt auf dem Boden liegt. Es ist Cindy, mit einem schwarzen Nylonstrumpf um den Hals. Als Cindy wieder einigermaßen bei Kräften ist, kann sie ihrer Freundin Agnes erzählen, was eigentlich genau passiert ist. Cindy sei in ihre Garage gegangen, um eine Box zu holen. Mit der Box im Arm wurde sie plötzlich von hinten gepackt. Ein Gesicht hat sie dabei nicht sehen können, nur weiße Turnschuhe, die der Täter getragen hat. Der Angreifer hätte ihr noch gedroht, auch ihrer Schwester was anzutun, wenn Cindy den Vorfall der Polizei meldet. Das nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, dass Freundin Agnes sie im Garten gefunden hat.
Cindy ist nach diesem Vorfall natürlich total verängstigt. Ein Angriff im eigenen Zuhause, einem eigentlich ja doch so privaten und sicheren Ort, das ist schwer zu ertragen. Cindy hält es dort also nicht länger aus. Sie fühlt sich da nicht mehr sicher und zieht Anfang Februar in ein neues Haus nach West Vancouver. Nicht einmal eine Woche später bekommt sie dort aber leider den nächsten Drohbrief. Run, Rabbit, run. Ich werde dir zeigen, wie verdammt gut ich bin. Bald, bang, bang, bist du tot.
Auch die gruseligen Anrufe gehen weiter. Also zieht Cindy nur 2 Monate später erneut um. Im Sommer 1983 entflieht sie dem Wahnsinn für kurze Zeit und besucht einen ihrer Brüder in Indonesien. Doch kaum zurück zu Hause trudelt bereits der nächste Brief ein. Willkommen zurück. Tod, Blut, Hass. Cindy ändert ihren Namen. Sie legt Roys Nachnamen ab und nimmt wieder ihren Mädchennamen an. Sie lässt sogar ihr Auto umlackieren. Jetzt in Schwarz ist es unauffälliger, hofft sie. Und sie geht noch einen gewaltigen Schritt weiter. Denn sie engagiert einen Privatdetektiv. Der heißt Ozzy. Der soll den unbekannten Angreifer, der sie immer wieder in Todesangst versetzt, endlich schnappen.
Ozzy stattet sie mit einem Funkgerät und einem elektronischen Panikknopf aus. Letzteren hat Cindy ab jetzt immer in ihrer Handtasche dabei. Sobald sie da drauf drückt, ruft nämlich ein Mitarbeiter von Ozzys Sicherheitsfirma die Polizei. Die Polizei selbst ermittelt parallel weiter und befragt Cindy auch immer mal wieder zu den Vorfällen. Man muss ja sagen, dass das schon echt krass ist, dass Cindy einen Privatdetektiv angeheuert hat und den ja auch aus eigener Tasche bezahlen muss. Sie muss also wirklich extrem große Angst und wenig Vertrauen in die Polizei haben. Letzteres anscheinend auch berechtigt.
Denn die Polizei bittet Cindy, einen Lügendetektortest zu machen. Dabei soll es hauptsächlich um den körperlichen Angriff am 27. Januar in ihrer Garage gehen. Die Ergebnisse des Tests sind allerdings nicht ganz so schlüssig. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass Cindy mehr weiß, als sie zugeben will. Dass sie wichtige Informationen zurückhält. Aber welche und warum?
Hinzu kommt, dass Cindy ihre Geschichte nach dem Lügendetektortest abwandelt. Denn jetzt sollen es 2 Männer gewesen sein, die sie in der Garage überfallen haben. Und das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied für ihre Geschichte, ob es jetzt 1 oder 2 Angreifer waren.
Auch Cindys Eltern geben später in einer Fernsehsendung zu, dass sie das Gefühl hatten, ihre Tochter würde ein paar Informationen verschweigen. Auch ihr Privatdetektiv Ozzy kann schon verstehen, warum die Polizei misstrauisch ist. Cindy hat auf dem Revier oft ausweichend geantwortet.
Fast auf den Tag genau 1 Jahr nach dem Angriff auf Cindy in ihrer Garage, am 30. Januar 1984, ist Privatdetektiv Ozzy auf einen Schlag hellwach. Er hört nämlich merkwürdige Geräusche aus dem Funkgerät, das er Cindy mal gegeben hat. Er macht sich also sofort auf den Weg zu ihrem Haus, denn das verheißt nichts Gutes. Er klopft dort, aber niemand öffnet. Diese Szene erinnert ja stark an die von vor einem Jahr, als auch Freundin Agnes vor verschlossenen Türen stand. Ozzy tritt einen Schritt zurück und bewegt sich auf eines der Fenster zu. Er geht näher heran und kann so ins Innere des Hauses schauen.
Sein Blick wandert zum Fußboden, auf dem Cindy scheinbar bewusstlos liegt. Ozzy zögert vermutlich nicht lang und tritt die Tür einfach ein. Cindy braucht sofort Hilfe. Er befürchtet, dass sie tot ist. Er ruft die Polizei und fordert ärztliche Hilfe an. Innerhalb weniger Minuten ist die auch schon vor Ort.
Und als wäre das Bild der halbbewusstlosen Cindy auf dem Boden nicht schon grotesk genug, sticht den eintreffenden Beamten noch etwas anderes ins Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich eine Notiz. Die liegt aber nicht etwa lose neben Cindy. Nee, die wurde mit einem Messer in ihrer linken Hand aufgespießt. Auf dem Papier stehen die Worte "Now you must die", auf Deutsch "Jetzt musst du sterben".
Cindy wird in ein Krankenhaus gebracht. Sie überlebt. Als sie wieder einigermaßen ansprechbar ist, erzählt sie ihrem Privatdetektiv Ozzy, dass sie noch gesehen hat, wie der Angreifer durch ihr Gartentor gekommen ist. Sie kann sich noch daran erinnern, dass sie mit einem Stück Holz niedergeschlagen wurde. Und sie weiß auch noch, dass ihr eine Nadel in den Arm gestochen wurde, als sie bereits am Boden lag. Dann wurde alles um sie herum schwarz.
Die Ärzte können auch tatsächlich einen Nadeleinstich in ihrem rechten Arm feststellen. Aber keine Rückstände von Drogen oder ähnlichen Substanzen in ihrem Körper. Cindy erzählt einem Beamten später aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Ehe mit Roy. Der wurde ja eh bereits mehrfach verdächtigt, etwas mit den Übergriffen auf Cindy zu tun zu haben. Sie sagt, dass es in den Jahren mit Roy auch Phasen der Gewalt gegeben habe. Einmal zum Beispiel, da sei er so wütend geworden, dass er mit einer Schale nach Cindy geworfen habe.
Roy wird aufgrund des Gesprächs 5 Stunden lang verhört. Er streitet all die Anschuldigungen weiterhin ab. Er habe nichts mit den Angriffen auf Cindy zu tun. Aber, und das gibt er zu, ein paar Mal geohrfeigt hat er sie während der Ehe vielleicht schon. Aber niemals attackiert, so wie sie es beschreibt.
Die mysteriösen Anrufe reißen auch weiterhin nicht ab. Leider sind die aber immer viel zu kurz, um sie zurückverfolgen zu können. Dabei sind die mittlerweile das harmloseste, was Cindy ertragen muss. Neben den 2 körperlichen Angriffen auf ihre eigene Person wird sie noch insgesamt 4 tote Katzen in ihrem Garten finden, alle stranguliert.
Die Polizei glaubt Cindy, doch langsam schleicht sich eben auch erstes Misstrauen ein. Ihr habt ja vorhin schon mitbekommen, dass Cindys Lügendetektortest keine zweifelsfreien Ergebnisse geliefert hat. Das Vertrauen der Beamten in Cindys Berichte kippt allmählich. Denn sie haben nach wie vor einfach keinerlei Anhaltspunkte, wer hinter den Drohungen und Angriffen stecken könnte. Ihr Ex-Mann Roy wird nicht länger verdächtigt. Es können keine Fingerabdrücke in Cindys Haus sichergestellt werden. Nichts. Außerdem ist die einzige Person, die jemanden gesehen haben will, Cindy selbst. Es gibt keine Sichtungen durch unabhängige Zeugen.
Die verstörende Theorie der Polizei erhärtet sich, denn sie beginnen zu glauben, dass sich Cindy das alles nur ausgedacht hat. So hat die Polizei zum Beispiel Cindys Haus für ein paar Tage lang rund um die Uhr beobachtet. Da waren insgesamt 14 Beamte involviert, aber nichts. Keine verdächtige Person weit und breit.
Doch kaum haben die Beamten ihre Stellung verlassen, flattert eine neue Meldung von Cindy ein. Schon ein merkwürdiger Zufall. Cindys Mutter Tilly hat dafür aber eine einfache Erklärung. Sie sagt, dass es ja klar ist, dass nichts passiert, solange der Täter eben weiß, dass die Polizei Cindys Haus beobachtet. Er wird ja nicht in die offene Falle tappen und lieber warten, bis sie wieder abziehen. Und die viel wichtigere Frage lautet, warum sollte sich Cindy das alles ausdenken?
Die Polizei wird insgesamt übrigens um die 1,5 Millionen Dollar in die Ermittlungen rund um Cindys Anzeigen investieren. Eine der längsten und kostspieligsten polizeilichen Ermittlungen in der Geschichte von British Columbia. Nur mal so am Rande. Und der Horror ist leider immer noch nicht vorbei. Knapp 5 Monate nach dem 2. körperlichen Angriff auf Cindy, Ende Juni 1984, da ruft sie panisch ihren Privatdetektiv Ozzy an. Er solle sofort zu ihr kommen. Ozzy findet Cindy dann kauernd im Garten vor. Sie berichtet ihm, dass schon wieder jemand in ihr Haus eingedrungen sei. Ozzy findet dort ihren Hund Heidi, der körperlich misshandelt worden ist. Das Seil, mit dem der Hund gefesselt wurde, das scheint das gleiche zu sein, das auch bei den strangulierten Katzen benutzt wurde.
Einen guten Monat später, am 23. Juli 1984, geht Cindy am Abend eine Runde mit Heidi im Dunbar-Parkgassi. Sie hat nur verschwommene Erinnerungen daran, wie der Abend endete. Sie weiß noch, dass sie von 2 Personen aus einem grünen Lieferwagen heraus angesprochen wurde, die nach dem Weg gefragt haben. Ein bärtiger Mann auf der Fahrer- und eine Frau auf der Beifahrerseite. Angeblich haben sie Cindy überfallen und ihr Drogen verabreicht.
Nur ein paar Stunden später, gegen Mitternacht, da wird Cindy im benommenen Zustand von Nachbarn gefunden. Im Krankenhaus können die Ärzte auch wieder zwei Einstichstellen an ihrem rechten Arm feststellen. Und während Cindy da von den Ärzten behandelt wird, erkundigt sich parallel ein anonymer Anrufer beim Empfang nach den Sicherheitsrichtlinien des Krankenhauses. Der Empfangsdame werden später verschiedene Stimmen vorgespielt, denn vielleicht erkennt sie ja eine davon wieder. Und tatsächlich, eine Stimme kommt ihr bekannt vor. Sie glaubt, dass diese Stimme am anderen Ende der Leitung war. Die Stimme, die sie wiedererkannt haben will, ist die Stimme von Roy.
Cindys Eltern machen sich natürlich zunehmend große Sorgen um das Wohl ihrer Tochter. Mutter Tilly erzählt, dass sie ihre Tochter geradezu angefleht hat, endlich zu erzählen, was überhaupt los ist. Ob Cindy wohl doch noch mehr weiß, als sie zugeben will. Cindy soll geantwortet haben, dass sie das nicht kann. Ich kann nicht, Mama. Ich kann einfach nicht. Warum sie das nicht könne, will ihre Mutter wissen. Und Cindy antwortet, dass sie dann um das Wohl ihrer Mutter besorgt sei. Was könnte sie damit meinen? Auch Cindys Vater Otto ist mehr und mehr davon überzeugt, dass seine Tochter etwas Wichtiges zurückhält, was Licht ins Dunkle bringen würde.
Ungefähr ein Jahr später, es ist mittlerweile Ende Juni 1985, da weist sich Cindy eher unfreiwillig in die psychiatrische Abteilung des Lionsgate Hospital in Vancouver ein. Auf dringende Bitte von Freunden und Familie. Sie hat nämlich versucht, sich mit einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente das Leben zu nehmen, obwohl sie später behauptet, dass sie sich nicht versucht habe umzubringen.
Inzwischen ist es fast 3 Jahre her, seit Cindy den ersten mysteriösen Anruf erhalten hat. Doch der Albtraum ist noch lange nicht vorbei. Am 21. August 1985 kommt Cindy frühmorgens, im Grunde noch mitten in der Nacht, von einer Gassi-Runde zurück nach Hause, als sie das Feuer im Haus bemerkt. In ihrem Badezimmer im Untergeschoss. Sie alarmiert die Feuerwehr und auch die Polizei sieht sich das Ganze vor Ort an. Ihr Misstrauen gegenüber Cindy wird jedoch weiter befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie glauben immer noch, dass Cindy das alles inszeniert hat. Der Reporter Neil Hall von der Vancouver Sun, der intensiv über Cindys Geschichte berichtet, erklärt den Verdacht.
Er sagt, dass jemand durchs Fenster ins Innere des Hauses hätte klettern müssen, um das Feuer zu legen, und anschließend auf demselben Weg auch wieder herausklettern müssen. Die Beamten haben aber keine entsprechenden Spuren gefunden. Sie hätten ja beispielsweise Fingerabdrücke rund um das Fenster finden müssen oder Spuren im Ruß, der sich dann nach Ausbruch des Feuers auf die Fensterbank gelegt hat. Aber nichts. Und außerdem, warum geht jemand, der seit Jahren belästigt und ja sogar mehrmals körperlich angegriffen wurde, mitten in der Nacht alleine mit dem Hund spazieren? Anfang Dezember 1985 zieht Cindy wieder um, in ein neues Haus in Richmond.
Am 11. Dezember 1985, gute 3 Monate nach dem Feuer, dann der nächste Schock. Cindy wird benommen, halb bewusstlos und unterkühlt von Autofahrern in einem Straßengraben gefunden, gute 10 Kilometer von ihrem Haus entfernt. Sie trägt Männerarbeitsschuhe, Handschuhe und laut The Province keine Unterwäsche mehr. Cindys Körper weist Schnitte, Abschürfungen und Blutergüsse auf. Was außerdem auffällt, ist ein schwarzer Nylonstrumpf, der um ihren Hals gewickelt ist. Und wieder hat Cindy keine Ahnung, was passiert und wie sie dorthin gekommen ist. Wieder kann die Polizei niemanden ausfindig machen, der dafür verantwortlich ist. Über die Weihnachtszeit flüchtet Cindy zu ihrem Bruder Roger, der gerade in Westdeutschland stationiert ist.
Wieder zurück in Kanada bittet Cindy häufig ihre Freundin Agnes und deren Ehemann Tom, bei ihr zu übernachten, denn so fühlt sie sich sicherer. Auch am 16. April 1986 übernachten Agnes und Tom bei ihr. Leider wird es aber keine ruhige Nacht, denn Cindy weckt Tom kurz nach Mitternacht. Sie habe unten ein Geräusch gehört. Es hat sich irgendwie wie so ein lauter Schlag angehört. Das berichtet Agnes, denn sie hat das ebenfalls gehört. Die drei gehen also die Treppe nach unten ins Erdgeschoss. Und dann sehen sie es, die Flammen.
Cindy ruft Agnes zu, sofort die Feuerwehr zu rufen. Sie greift zum Telefon, aber die Leitung ist tot. Tom muss also schnell zu den Nachbarn rüberlaufen und von dort die Feuerwehr rufen. Als er das Haus der Nachbarn wieder verlässt und auf die Straße tritt, sieht er einen Mann auf dem Bordstein stehen. Tom will ihn ansprechen, aber da hat der sich schon aus dem Staub gemacht. Schon 2 Brandanschläge auf Cindys Haus innerhalb eines Jahres. Wann hat dieser Albtraum endlich ein Ende? Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, kann die Polizei auch hier nichts finden, was sie irgendwie weiterbringen könnte.
Cindys behandelnder Arzt, Alan Connolly, der überweist sie in die örtliche psychiatrische Abteilung des Krankenhauses. Er glaubt Cindys Aussagen, aber er hat gleichzeitig Sorge, dass sie einen weiteren Suizidversuch begehen könnte. Denn es setzt ihr natürlich sehr zu, dass die Menschen ihre Aussagen anzweifeln. Cindy bleibt insgesamt für 10 Wochen im Krankenhaus. Der ärztliche Bericht, der im Zuge des Aufenthalts verfasst wird, der ist ziemlich interessant. Wir lesen euch jetzt mal ein paar Ausschnitte daraus vor. Da steht zum Beispiel:
Diese Frau war bei der ersten Beurteilung sehr widerspenstig. Sie antwortete nur in Ein-Wort-Antworten. Sie weigerte sich, eine Reihe von Themen zu besprechen und nahm keinen Blickkontakt auf.
Die Patientin fragte immer wieder, ob ihre Antworten auf die Fragen zeigten, dass sie verrückt sei. Ihr IQ liegt weit über dem Durchschnitt.
Diese Art von Individuum hat unvorhersehbare Stimmungen, ist pessimistisch, mürrisch und schwankt zwischen sozialer Zustimmung und Freundlichkeit.
Werbung. Werbung Ende.
Die, nennen wir es mal, kleineren Belästigungen, die reißen auch in den Jahren 1987 und 88 nicht ab. Hauptsächlich Telefonterror und Vandalismus. Aber zum Glück gibt es keine weiteren körperlichen Angriffe auf Cindy. Sie versucht also, ihr Leben so normal wie möglich weiterzuleben. Ungefähr 5 Jahre nach dem ersten Anruf, da nimmt sie im August 1987 einen neuen Job als Krankenschwester an, im Richmond General Hospital.
Am 8. April 1989, Cindy ist jetzt 44 Jahre alt, findet ein Sicherheitsbeamter in dem Krankenhaus, in dem Cindy arbeitet, eine Notiz. Er wirft sie deshalb nicht sofort weg, weil sie sehr auffällig ist. Denn sie wurde mit ausgeschnittenen Buchstaben aus Zeitschriften verfasst. Dort steht Soon Cindy, also bald Cindy. Am Ende ihrer Schicht bekommt Cindy sogar direkt eine Nachricht zugestellt. Sleep well, schlaf gut, steht in gespiegelter Schrift im Tau auf ihrer Windschutzscheibe, sodass nur sie die Wörter im Inneren ihres Autos lesen kann.
5 Tage, bevor der nächste Horror passieren wird, schreibt Cindy einen Brief an ihre Schwester Melanie. Cindy klingt darin aber nicht, wie man das vielleicht jetzt ja erwarten würde, ängstlich oder panisch. Nee, die klingt sogar optimistisch und schreibt, dass sie endlich eine Lösung für ihr Problem gefunden hat. Nämlich um denjenigen zu schnappen, der sie seit Jahren terrorisiert. Wir lesen euch jetzt mal ein paar Ausschnitte aus diesem Brief vor. Da steht beispielsweise:
Dies ist nur eine kleine Notiz auf diesem schönen Papier, um Hallo zu sagen. Wir hatten in letzter Zeit wirklich schönes Wetter. Ich werde hin und wieder immer noch von jemandem belästigt, der versucht, hier einzubrechen. Aber ich denke, wir haben eine Lösung gefunden, wenn sie nicht zu viel kostet. Gord, der Ehemann einer Freundin, wird einen Sensor für mich verkabeln, sodass wir hoffentlich wissen, wann jemand den Garten betritt, und wir können in aller Ruhe die Polizei rufen, während der Angreifer sein Ding macht. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir ihn bald fangen werden. Wäre das nicht wunderbar? Dann könnte ich tatsächlich wieder ein normales Leben führen. Ich habe schon fast vergessen, wie sich das anfühlt. Die Polizei war ziemlich nutzlos. Also wäre es wunderbar, wenn ich ihn auf dem Silbertablett serviert bekäme.
5 Tage später, am 25. Mai 1989, 6 Jahre und 7 Monate nach dem ersten mysteriösen Anruf, da ruft Cindy gegen Mittag ihre gute Freundin Marion an. Diese beiden Frauen, die treffen sich eigentlich regelmäßig, um über dies und jenes zu quatschen. Und Cindy erzählt ihrer Freundin am Telefon jetzt von ein paar freien Tagen, die ihr bevorstehen. In denen möchte sie Freunde treffen und zur Geburtstagsparty des Sohnes einer Freundin gehen. Nachdem sich die beiden Frauen verabschiedet haben, macht sich Cindy auf den Weg zu einem Kosmetiktermin im The Bay, das ist ein Einkaufszentrum in Richmond. Sie hat aktuell nämlich Probleme mit ihrer Gesichtshaut und das möchte sie jetzt endlich mal angehen.
Anschließend will Cindy ihren Gehaltscheck im Krankenhaus abholen. Hier kommt sie kurz vor 16 Uhr an. Ein bisschen zu früh, denn der Check wird erst nach 16 Uhr ausgehändigt. Also nutzt sie die Wartezeit und trinkt einen Kaffee mit einer Kollegin. Cindy erzählt, dass ihr Leben gerade ruhig ist und sich gut anfühlt. Auch andere Vertraute, die Cindy an diesem Tag trifft, beschreiben sie als so glücklich wie schon lange nicht mehr. Cindy und ihre Kollegin verabreden sich für den nächsten Abend zum Abendessen, bevor Cindy ihren Gehaltscheck abholt.
Am Nachmittag besorgt sie ein Geschenk für den Geburtstag des Sohnes ihrer Freundin. Und für den Abend hat sie auch schon Pläne, denn Agnes und Tom kommen wieder vorbei. Sie wollen zusammen Bridge spielen und dann bei Cindy übernachten, wie sie das ja so häufig tun. Doch, das können wir an dieser Stelle schon sagen, daraus wird nichts.
Wir erzählen euch den weiteren Verlauf des Abends jetzt aus der Sicht von Freundin Agnes und ihrem Mann Tom. Die beiden kommen nämlich gegen 22 Uhr bei Cindys Haus an. Agnes hupt, als sie ihr Auto in die Einfahrt lenkt. Ihr kleines Ritual. Denn daraufhin kommt Cindy ans Fenster und winkt ihrer Freundin zu. Heute allerdings nicht. Das Fenster bleibt leer.
Und auch Cindys Auto steht nicht in der Einfahrt, ihr blauer Chevrolet. Agnes und Tom steigen aus ihrem Auto und gehen zur Vordertür. Agnes klopft, aber keine Reaktion aus dem Inneren. Die beiden gehen also zur Hintertür und klopfen dort, aber auch hier keine Reaktion.
Agnes und Tom setzen sich erstmal wieder ins Auto und warten. Minuten vergehen. Unpünktlich zu sein ist ziemlich untypisch für Cindy. Die aufkeimende Sorge um sie beunruhigt die beiden zunehmend. Sie kennen ja Cindys Vergangenheit, die vielen Drohungen und körperlichen Angriffe. Einmal waren sie ja sogar selbst dabei, als ein Feuer im Haus ausgebrochen ist.
Agnes erinnert sich an das letzte Telefonat, das sie mit Cindy geführt hat. Cindy hat gesagt, dass sie auf jeden Fall vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause wäre. Agnes und Tom treffen also eine Entscheidung. Sie fahren zurück zu ihrem eigenen Haus und wollen von dort die Polizei rufen, um ihre Freundin als vermisst zu melden. Gerade vor dem Hintergrund von Cindys Vergangenheit kann das ja alles hier nichts Gutes heißen. Auf dem Heimweg entscheidet sich Agnes dann spontan dazu, noch einen kleinen Umweg zu machen, nämlich zum Blundell Center, denn hier regelt Cindy normalerweise ihre Finanzen und sie wollte heute ja ihren Gehaltscheck einzahlen. Vielleicht finden Agnes und Tom ja dort irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib.
Und tatsächlich, als hätte Agnes etwas gespürt, liefert der Ort wirklich eine erste Spur. Denn dort auf dem Parkplatz steht Cindys blauer Chevrolet. Agnes und Tom sind in diesem Moment bestimmt wie elektrisiert. Sie steigen aus und gehen näher ans Auto heran. Sie schauen ins Innere und sehen erstmal nur Einkäufe und ein verpacktes Geschenk. Sieht auf den ersten Blick alles normal aus.
Ja, Agnes aber ist stutzig, denn Cindy parkt normalerweise immer ganz nah am Eingang der Bank, aus Sicherheitsgründen. Ihr Auto hier steht aber ziemlich weit davon entfernt, obwohl alle anderen Parkplätze frei sind. Agnes bittet ihren Mann Tom, nichts anzufassen. Sie scheint da vielleicht schon irgendwas zu ahnen.
Die beiden fahren zur nächsten Polizeistation und kommen dort gegen 23 Uhr an. Sie wollen ihre Freundin Cindy als vermisst melden. Gerade ihr verlassenes Auto spricht dafür, dass ihr etwas passiert sein muss. Die Beamtin fragt, wie lange Cindy denn schon vermisst werde. Agnes antwortet, dass sie seit ein paar Stunden nicht mehr gesehen wurde. Die Beamtin vertröstet das Ehepaar und erklärt ihnen, dass die Polizei erst aktiv wird, wenn die Person seit 24 Stunden vermisst wird.
Agnes und Tom verlassen daraufhin frustriert die Wache. Sie treten ins Freie und müssen sich erstmal sammeln. Aber nein. Agnes kann und will das nicht hinnehmen. Also geht sie wieder rein und sagt der Beamtin, dass Cindy hier bereits eine Akte habe und dass irgendwas passiert sein muss. Ihre Hartnäckigkeit wird belohnt, denn zumindest wird jetzt mal ein Streifenwagen zu Cindys Auto geschickt.
Der Beamte dort sieht sich Cindys Chevrolet genauer an und bemerkt etwas, was Agnes und Tom vorhin übersehen haben, nämlich Blut, außen auf der Fahrerseite. Außerdem liegen Cindys Bankkarten und der Einzahlungsschein ihres Gehaltschecks unter dem Auto. Der Beamte ruft nach Verstärkung, denn das kann einfach nichts Gutes bedeuten. Cindy scheint entführt worden zu sein und diesen Sachverhalt nimmt die Polizei jetzt sehr ernst. Sie suchen in der Umgebung nach ihr, sogar mit Spürhunden, aber ohne Erfolg.
Auch Cindys Haus zeigt keine Anzeichen eines Einbruchs. Alles sieht soweit normal aus. Bis auf die geöffneten Vorhänge. Die sind tatsächlich ungewöhnlich. Denn laut Agnes hätte Cindy die auf jeden Fall geschlossen, sobald es draußen dunkel wird, damit sie nämlich niemand im Inneren des Hauses beobachten kann.
Gegen 2.30 Uhr in der Nacht wird Cindys Auto abgeschleppt und zur Wache gebracht, damit es bei Tageslicht genauer untersucht werden kann. Aber es können leider keine fremden Fingerabdrücke sichergestellt werden und auch sonst wird nichts Auffälliges festgestellt.
Eine Dreiviertelstunde später, um kurz nach 3 Uhr morgens, da klingeln zwei Polizisten an die Haustür eines Mannes. Ihr als True-Crime-Fans wisst ja, welche Person meist als erstes in den Fokus der Ermittlung rückt, nämlich der Ehemann. Oder in Cindys Fall der Ex-Ehemann. Die Beamten klingeln also mitten in der Nacht bei Roy.
Er lässt die Beamten in seine Wohnung und sie setzen sich ins Wohnzimmer. Dort stehen überall Bücher und Magazine übers Segeln und Bilder seiner Ex-Frau hängen an den Wänden. Roy ist misstrauisch und hat keine Ahnung, warum die Polizei mitten in der Nacht bei ihm aufkreuzt. Vielleicht hat er ja aber schon so eine Ahnung. Die Beamten fragen ihn, was er gestern so alles gemacht hat. Roy berichtet, dass er nachmittags mit einer Freundin bei der Eröffnung des Bridgepoint Markets war. Sie sind mit dem Fahrrad nach Richmond und später wieder zurück nach Vancouver gefahren. Dort haben sie dann gemeinsam bis ungefähr 23.30 Uhr zu Abend gegessen. Anschließend sei Roy nach Hause gefahren und ist dort nach Mitternacht angekommen.
Als die Beamten ihn endlich aufklären, warum sie eigentlich hier sind, nämlich dass Cindys Auto gefunden wurde und es von ihr selbst keine Spur gibt, da stößt Roy einen Seufzer der Verzweiflung aus. Er schüttelt den Kopf und seine Augen werden glasig, während er folgende Worte sagt: Mein Gott, sie ist tot.
Vielleicht haben die Beamten in diesem Moment vermutet, dass Roy mehr weiß, dass er an ihrem Verschwinden schuld sein könnte, dass er ihr irgendetwas angetan haben könnte und daher weiß, dass sie tot ist. Aber etwas anderes hat Roy dazu veranlasst, diese Worte zu sagen. Nämlich zwei Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter. Die hat er aufgenommen und händigt sie den Beamten nun aus. Die erste Nachricht stammt vom 11. Oktober, die zweite vom 12. Oktober letzten Jahres. Heute ist der 26. Mai 1989. Das heißt, Roy hat diese Nachrichten vor mehr als einem halben Jahr bekommen.
Die erste Nachricht wurde in einem heiseren Flüsterton gesprochen und lautet: Cindy dead meat soon. Übersetzt: Cindy bald totes Fleisch. Die zweite Nachricht lautet: More smack, more downers, another grant after we waste her. No more deal. Frei übersetzt: Mehr Heroin, mehr Beruhigungsmittel, noch ein Tausender, nachdem wir sie umgebracht haben. Kein Deal mehr. Was soll das bitte bedeuten?
Roy hatte diese Nachrichten damals an seinen Anwalt weitergeleitet, nicht jedoch an die Polizei. Obwohl er doch weiß, womit seine Ex-Frau in all den Jahren konfrontiert wurde. Roy hat allerdings selbst ein großes Misstrauen gegenüber der Polizei entwickelt. Einfach, weil sie ihn jahrelang verdächtigt haben, etwas mit den Angriffen auf Cindy zu tun zu haben.
Roy dachte außerdem, dass die erste Nachricht nicht Cindy dead meat soon, sondern Sunday dead meat soon lautete. Also Sonntag bald totes Fleisch. Roy dachte, dass die Drohung gegen ihn selbst gerichtet war, nachdem er zuvor zwei unheimliche Gestalten in der Nähe seiner Wohnung gesehen hat. Erst ein Freund von Roy, der diese Nachrichten ebenfalls gehört hat, hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht Sunday, sondern Cindy heißt.
Roys Alibi vom Vortag kann jedenfalls bestätigt werden. Er kann nichts mit Cindys Verschwinden zu tun haben. Die Polizei befragt jeden einzelnen Shopbesitzer und Angestellte im Einkaufszentrum, in dem Cindy am Vortag unterwegs war. Sie befragen Nachbarn in ihrer Umgebung, aber keiner hat auch nur irgendetwas Ungewöhnliches gesehen. Cindy scheint wie in Luft aufgelöst zu sein.
Ein Zeuge hat allerdings gesehen, wie Cindy um 19.58 Uhr ihren Gehaltscheck bei der Bank of Montreal eingezahlt hat. Dass sie ihn eingezahlt hat, das belegt ja auch der Nachweis, der unter ihrem Auto gefunden wurde. Eine andere Zeugin, die zur selben Zeit in der Bank war, die berichtet von einer Frau mit schulterlangem blonden Haar in einem pinken Oberteil, die ihr fast ins Auto gefahren wäre. Die Polizei zeigt dieser Zeugin ein Foto von Cindy. Aber diese Frau glaubt, dass sie nicht Cindy gesehen hat, sondern eine andere blonde Frau. Das bringt die Beamten also nicht weiter.
Ein Lebensversicherungsvertreter hat Cindy noch kurz bevor sie spurlos verschwunden ist, eine Versicherung verkauft. Ein paar Tage nach ihrem Verschwinden geht ein Anruf in seinem Büro ein. Eine männliche Stimme will Einzelheiten über Cindys abgeschlossene Versicherung wissen. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptet, Cindys Vater zu sein. Aber Angestellte dürfen keine Informationen übers Telefon herausgeben. Daher bekommt der Anrufer nicht die gewünschten Informationen. Cindys Vater Otto bestreitet allerdings, dieser Anrufer gewesen zu sein. Wer also war dieser Mann? Der gleiche, der damals auch im Krankenhaus angerufen hat, in dem Cindy behandelt wurde und Informationen zum Sicherheitskonzept wissen wollte?
Laut einem Artikel der Ottawa Citizen hat sich Cindy übrigens nur ein paar Wochen vor ihrem Verschwinden eine Waffe besorgt, um sich besser schützen zu können. Ihr Privatdetektiv hatte ihr davon zwar abgeraten, weil Cindy im Umgang mit Waffen ja gar nicht vertraut war und sich eher selbst verletzen könnte. Und wir wissen ja aus dem Brief an ihre Schwester, dass sie eigentlich noch am Tag ihres Verschwindens ein Alarmsystem in ihrem Haus installieren wollte, um so Bewegungen außerhalb ihres Hauses erkennen zu können. Das Timing war anscheinend leider nicht auf ihrer Seite.
2 Wochen nach ihrem Verschwinden, am 8. Juni 1989, ruft Gordon, ein städtischer Straßenbauarbeiter, die Polizei zu einem Grundstück. Das befindet sich in der Blunder Road in Richmond, ungefähr 3 Kilometer von Cindys Haus entfernt. Dort, im Garten des verlassenen Hauses, wird eine Leiche gefunden. Es kommt für euch jetzt sicher nicht überraschend, dass es sich dabei leider um Cindy handelt.
Cindys Körper wird in Fötusstellung aufgefunden. Sie trägt braune Hosen, eine Bluse und keine Schuhe. Ihre Hände sind hinter dem Rücken gefesselt, ihre Füße ebenfalls. Um ihren Hals ist ein dunkler Nylonstrumpf gewickelt, so wie bei allen körperlichen Angriffen in der Vergangenheit auch schon.
Als wäre der Fund ihrer Leiche nicht schon tragisch genug, rücken noch 2 weitere Details in den Fokus der Beamten. An einem Außentank des verlassenen Hauses wurde etwas in Orange gesprüht. Dort steht, übersetzt, irgendeine Schlampe ist hier gestorben. Im Haus selbst soll das Wort Devil, also Teufel, an den bröckelnden Putz einer Wand gesprüht worden sein.
Cindys Leiche wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Obduktion liefert folgende Ergebnisse. Cindy muss zwischen dem 2. und 8. Juni 1989 gestorben sein. Zur Erinnerung, verschwunden ist sie am 25. Mai. Sie muss also noch ein paar Tage am Leben gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Cindy einen weiteren Suizidversuch unternommen hat, der ihr Leben jetzt tatsächlich beendet hat.
Dafür spricht in ihren Augen nicht nur, dass trotz tausender Ermittlungsstunden und stundenlanger polizeilicher Überwachung ihres Hauses kein einziges Beweisstück gefunden wurde, das auf einen Verdächtigen hinweist. Dafür spricht nämlich auch noch, dass Cindy laut Obduktion an einer Überdosis Morphium, Diazepam und Flurazepam gestorben ist.
Privatdetektiv Ozzy kommentiert, dass es ausgeschlossen ist, dass Cindy sich nach Einnahme der Drogen noch selbst mit einem Nylonstrumpf stranguliert und sich Füße und Hände gefesselt hat. Vor Ort wurde außerdem keine Spritze oder Ähnliches gefunden und eine solche hätte Cindy ja gebraucht, um sich die Drogen selbst zu injizieren. Reporter Neil Hall, der ja viel über Cindy in der Vancouver Sun berichtet hat, der sagt, dass Morphium erst 15 bis 30 Minuten nach Zuführung Wirkung zeigt. Und ein Knotenexperte, der die Fesselung von Cindy nachstellt, der kommt zu dem Ergebnis, dass das innerhalb von 3 Minuten machbar wäre. Beide Informationen würden miteinander kombiniert also bedeuten, dass Cindy es theoretisch nach Einnahme des Morphiums noch geschafft hätte, sich selbst zu fesseln.
Cindys Mutter zeigt sich in einem Interview schockiert über den Vorwurf. Sie sagt, dass ihre Tochter eine sehr stolze Person war. Wenn sie Suizid begangen hätte, dann hätte sie sich schön gemacht, sich aufs Bett gelegt und sich dann das Leben genommen. Und nicht in einem schrecklichen Hof, da wo sie letztendlich gefunden wurde.
Der Privatdetektiv schaut sich Cindys Körper auch im Leichenschauhaus an und bemerkt dort blaue Flecken auf ihrer linken Seite, die er für postmortem auftretende livide Verfärbung hält. Also dass sich das Blut unmittelbar nach ihrem Tod im Körper abgesetzt hat. Wenn seine Annahme richtig ist, dann deutete die Tatsache, dass die Polizei Cindy auf der rechten Seite liegend gefunden hat, darauf hin, dass sie an einem anderen Ort getötet und ihre Leiche später am Fundort abgelegt wurde. Außerdem hätte sie doch schon viel früher dort gefunden werden müssen. Man hätte ihre Leiche an der Stelle sehen müssen. Ihr merkt schon, dass es auch nach Cindys Tod genauso mysteriös weitergeht, wie auch ihre letzten 7 Jahre schon waren.
Cindys Gedenkfeier findet am 14. Juni mit mehr als 200 Trauergästen statt. 6 Tage nach dem Fund ihrer Leiche und 2 Tage nach ihrem 45. Geburtstag. Die Polizei filmt mit versteckten Kameras und hofft, so verdächtige Personen aufnehmen zu können, die zur Beerdigung kommen. Und das ist ja auch tatsächlich häufiger der Fall, dass sich die Täter auch unter die Trauernden mischen. Ex-Mann Roy kommt übrigens nicht zur Beerdigung.
Die Situation ist jetzt folgende. Die Polizei geht von einem Suizid aus, der von Cindy als Mord inszeniert wurde. Freunde und Familie glauben, dass Cindy von dem langjährigen Angreifer ermordet wurde. Die Polizei zieht also die Einschätzung verschiedener Psychiater heran. Es gibt natürlich unzählige Spekulationen darüber, was hier passiert sein könnte. Und viele Experten bedeuten ja auch oft viele Meinungen und Einschätzungen. Also, es gibt die Seite, die versucht zu erklären, warum Cindy sich das alles selbst zugefügt haben könnte.
Cindy könnte nämlich unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung gelitten haben. Die betroffene Person entwickelt mehrere Persönlichkeiten oder Identitäten, die sich unterschiedlich verhalten, fühlen und denken können. Manchmal weiß eine Persönlichkeit nicht, was die andere getan hat. Eine der Persönlichkeiten könnte in Cindys Fall versucht haben, die andere Persönlichkeit zu zerstören.
Es wird vermutet, dass sich das Gehirn der Person durch die Entwicklung mehrerer Persönlichkeiten schützt. Traumatische Erinnerungen und Gefühle werden so quasi aufgeteilt und in verschiedene Identitäten gepackt, damit die Hauptpersönlichkeit nicht alles auf einmal verarbeiten muss. Mit der richtigen Therapie ist es möglich, dass Betroffene lernen, besser mit der Erkrankung umzugehen. Dafür ist es aber wichtig, die Krankheit ernst zu nehmen, weil sie mit viel Leid verbunden ist und sogar oft missverstanden wird.
Und genau das ist ein Punkt, den Cindys Psychiater Dr. Wesley Friesens anmerkt. Denn er sagt, dass Cindy das perfekte Opfer war, da ihre psychischen Probleme sie nicht glaubwürdig erscheinen ließen. Und genau so war es ja auch. Die Polizei fing ja irgendwann an, Cindys Anschuldigungen anzuzweifeln.
Ein anderer Psychiater, Dr. Anthony Marcus, der war in der Vergangenheit bereits als Berater in Cindys Fall für die Polizei tätig. Einmal hat er zum Beispiel nach einer Attacke mit Cindy gesprochen. Und sein Eindruck war, dass sie in einem Theaterstück beteiligt war, in dem sie sich selbst als Opfer gecastet hat. Cindy hat also in ihrem eigenen Albtraum gelebt. Er sagt weiter, dass das Trauma langsam in Form von selbst zugefügten Schmerzen und Albträumen an die Oberfläche gespült worden sein könnte, die so lebendig waren, dass sie für Cindy real zu sein schienen.
Polizist Patrick McBride, der ja auch mal in einer kurzen Beziehung mit Cindy war, und auch ihr Privatdetektiv glauben, dass Cindy einige Attacken gar nicht inszeniert haben kann. Also zum Beispiel das Messer, das in ihre Hand gestochen wurde, oder die strangulierten Katzen. Sie hat Tiere wohl sehr geliebt. Die Männer glauben aber auch, dass Cindy irgendetwas wusste, was sie nicht verraten wollte. Das Gefühl hatte ihre Familie ja auch irgendwann. Der Privatdetektiv glaubt, dass Cindy von einem Psychopathen belästigt wurde, der sie in den Wahnsinn und damit in den Suizid treiben wollte.
Alles liegt im Frühjahr 1990 dann in den Händen einer 5-köpfigen Jury. Einer Hausfrau, einem Ladenbesitzer, einem Rentner, einem Busfahrer und einem Immobilienverwalter. Sie sollen jetzt entscheiden, ob es sich in Cindys Fall um Suizid oder um Mord handelt. Eigentlich sind dafür 3 Wochen angedacht, aber das Ganze wird sich auf insgesamt 40 Tage ausdehnen, da über 80 Zeugen und Zeuginnen angehört werden müssen.
Werbung. Werbung Ende.
Die erste Reihe des Gerichtssaals ist jeden Tag vom harten Kern besetzt. Cindys Eltern, ihre 3 Brüder und 2 Schwestern sowie ihre Ex-Schwiegereltern. Dahinter sitzen Freunde und Kollegen. In der letzten Reihe sitzt ihr Ex-Ehemann Roy, der fast 20 Jahre mit Cindy verheiratet war und zeitweise ja selbst verdächtigt wurde, ihr etwas angetan zu haben.
Während seiner Aussage im Zeugenstand erhebt Roy nicht nur Anschuldigungen gegenüber der Polizei, sondern auch gegenüber Cindys Familie. Roy behauptet zum Beispiel, dass Cindys Vater Otto seine Tochter in der Kindheit körperlich misshandelt habe. Beweise für seine Behauptung gibt es aber keine. Dafür kommt aber heraus, dass Cindys Eltern kurz nach ihrem Tod verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente in ihrem Haus gefunden haben. Und wir erinnern uns, offiziell ist sie ja an einer Überdosis gestorben.
Aber hätte sie sich das alles wirklich selbst antun können? Wir fragen uns das nicht zum ersten Mal, aber die Liste an Absurditäten, die Cindy in 7 Jahren erlebt hat, ist einfach zu lang. Eine weirde Story haben wir auch noch für euch. Und zwar geht es dabei um Cindys Träume. Ihr Privatdetektiv Ozzy hat einmal ein paar Hypnose-Sessions mit ihr gemacht. In der letzten Session hat sie dann folgende Story über Roy erzählt. Ihr Ex-Ehemann soll in einer abgelegenen Hütte auf den Golfinseln Leichen mit einer Axt zerhackt haben und Cindys Gesicht anschließend mit dem Blut beschmiert haben.
Ja, und auch in ihrer Kindheit hatte sie schon so abstruse Albträume, denn sie hat angeblich häufig geträumt, dass Schlangen aus dem Keller kommen und sie holen wollen. Später haben sich dann die Schlangen in ihren Träumen in Hände umgewandelt, die sie packen wollen.
Am 25. Mai 1990, ein Jahr nach ihrem Verschwinden, kommen die Geschworenen schließlich zu einem Ergebnis. Beziehungsweise irgendwie auch nicht. Denn sie können sich nicht einigen, ob es sich um Mord, Suizid oder einen Unfall gehandelt hat. Sie legen sich darauf fest, dass Cindy an einem unbekannten Ereignis gestorben ist.
Ja, was für eine Enttäuschung für Familie und Freunde, die sich ja natürlich ein anderes Ergebnis erhofft haben. Cindys Vater Otto ist darüber sehr verärgert, dass die Polizei die Möglichkeit einer Ermordung gar nicht so wirklich in Betracht gezogen hat, denn sie haben sich laut seiner Ansicht nach darauf fokussiert, Beweise für ihren Suizid zu finden. Otto kritisiert die Unbeholfenheit und die Schludrigkeit der Beamten, die ja für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig sind. Sie hätten Cindys Tod doch verhindern müssen.
Für die Familie und Freunde gibt es irgendjemanden da draußen in Vancouver, der mit seinen jahrelangen Belästigungen und letztendlich sogar Mord ungestraft davongekommen ist. Und ich meine, es ist jetzt auch irgendwie ein sehr unbefriedigender Abschluss.
Voll!
Und wir haben ja auch jede Menge Theorien. Wollen wir die so ein bisschen sortieren?
Ehrlich gesagt, meine Gedanken sind so durcheinander, dass ich sie gar nicht sortieren kann. Also der Fall beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, wir haben euch zu Beginn der Folge auch nicht zu viel versprochen, als wir gesagt haben, dass ja, wir so einen Fall in der schwarzen Akte jetzt auch noch nicht hatten in fast 5 Jahren. Ich fange jetzt hier an zu stottern, ne? Aber genauso sind meine Gedanken. Ich habe keine Ahnung, wie es sich hier tatsächlich zugetragen hat. Es spricht so viel dafür, dass sie von einem echten Angreifer terrorisiert wurde. Und irgendwie spricht aber auch total viel dafür, dass sie sich das selbst ausgedacht hat, aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube, du siehst die großen Fragezeichen über meinem Kopf schweben. Deswegen, wie geht's dir? Was glaubst du?
Also mir geht's auf jeden Fall genauso wie dir. Ich habe einfach wirklich dieses Gefühl, uns fehlen super wichtige Informationen, dass wir das halt wirklich ja, zu einem Ziel führen können. Klar, das menschliche Gehirn ist ultra krass und deswegen, wir haben es ja auch gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Experten mit unterschiedlichen Meinungen, die werden sich nicht einig so. Deswegen sage ich, das kann durchaus möglich sein, dass das alles nur psychische Probleme waren am Ende des Tages. Gleichzeitig, also ne, warum sollte man sich das auch sonst irgendwie selbst antun so?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad könnte ich es noch verstehen, dass sie sich das selbst ausgedacht hat, eben krankheitsbedingt natürlich auch.
Genau.
Aber da waren ja schon echt heftige Angriffe auch dabei. Also die Notiz zum Beispiel, die in ihre Hand gerammt wurde oder generell die Angriffe auf ihre Person, weiß ich nicht, ob man sich das auch so selber zufügen kann. Also ja, diese Benommenheit, die kann man noch durch selbstinitiierte Drogen herbeiführen, aber ich weiß nicht, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass wir hier, wer weiß, in 2 Jahren nochmal sitzen und eine Update-Folge einfach hier zu haben, weil dann rauskam Person XY, die wir halt vielleicht auch nicht mal genannt haben heute, weil die bisher so komplett unter dem Radar gelaufen ist, ja. Und dann haben wir eine Update-Folge, wo es heißt, ey, die Person hat ihr das alles angetan, die steckt hinter dem Ganzen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil einfach ich habe das Gefühl, da fehlen so wichtige Infos.
Ja, und auch ihre Familie hatte ja das Gefühl, dass sie da noch irgendwas weiß, was sie geheim hält oder was sie nicht sagen kann. Und sie hat da ja auch so komische Andeutungen gemacht, dass er dann ihre Mutter in Gefahr wäre, wenn sie irgendwas sagt. Ey, und das sind 7 Jahre, die sie da ja terrorisiert wurde. Das ist schon echt eine lange Zeit. Und ne, da war ja wirklich alles dabei, von Telefonanrufen, was ich schon super spooky finde, aber ja auch diesen Taten und auch das mit dem Feuer. Und teilweise waren da ja Leute dabei, also ihre Freunde Agnes und Tom, die waren ja im Haus. Das heißt, wenn Cindy das wirklich selbst war, hat sie die ja auch in Gefahr gebracht. Aber wiederum haben die ja auch nichts gesehen. Also ne, auch
sagen.
Das ist ja ein Punkt. Genau. Niemand außer Cindy hat ja irgendwas gesehen. Da gab es zwar diesen Polizisten, ihren Freund, Lover, wie auch immer. Aber letztendlich, so ein richtiger Zeuge ist der auch nicht, weißt du? Weil der hat zwar Roy in einem Auto rumlungern sehen und war auch bei einem Anruf dabei. Aber bei diesem Anruf wurde auch nichts gesagt. Also ja, so ein richtiger Zeuge ist er damit für mich auch nicht.
Wir kommen da auf jeden Fall nicht zu einem finalen Punkt.
Nein,
und genau den
leider
Punkt,
nicht.
Das, was du gerade gesagt hast, wollte ich nämlich gerade auch noch ansprechen. Sonst habe ich ehrlich gesagt auch wirklich gar keinen weiteren Ansatz gerade. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was ihr da draußen dann zu dem heutigen Fall sagt. Weil ich weiß, dass ihr da gerne rumrätselt. Ich weiß und wir wissen, ihr habt gerne, und jetzt besonders noch als erster Fall für dieses Jahr, abgeschlossene Fälle. Aber das hier ist wirklich, das ist ein Sonderfall, würde ich sagen.
Es fehlen halt super viele Puzzleteile. Ne? Wir haben so ein paar Teile und die sind alle irgendwie weird. Also der ganze Fall ist ja wirklich total kurios. Und ich finde, wenn man den einfach so einer Person erzählt, die wenig mit True Crime zu tun hat, dann würde die sagen, ja, das hast du dir ausgedacht. Niemals ist das alles passiert. Aber das ist ein echter Fall. Und ich finde, es gibt so Fälle, die einen super lange beschäftigen. Und ja, dass das jetzt gleich der erste ist in diesem Jahr, der uns noch ziemlich lange beschäftigen wird. Also ja, teilt gerne eure Gedanken und Theorien mit uns. Da sind oft ganz spannende Ansätze dabei, die ihr uns schickt. Gerne bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, die erste Akte des Jahres 25 zu schließen. Wir freuen uns natürlich immer über eine kleine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Also schreibt euch das doch gerne auf eure Neujahrsvorsatzliste. Schwieriges Wort, Neujahrsvorsatzliste.
Ja, wir nehmen natürlich auch gerne Bewertungen auf RTL oder auf Deezer oder so.
Was es alles so gibt, genau. Also was ich damit sagen möchte, wir haben schon sehr viel geredet. Wir freuen uns immer über eine Bewertung. Und ja, mit meinen fehlenden Worten hier, mit meinem Gestammel würde ich sagen, wir beenden das jetzt. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid, überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.